Ah, ich sehe, die Preteens brechen auf, genau. Wisst ihr Bescheid? Nee. Viel Spaß euch in eurer Zeit. Ja, nicht jeder hat vielleicht diese Gewissheit, von der wir gerade gesungen haben. Und deshalb haben wir so eine Gottesdienstreihe begonnen mit dem Thema Anfang, wo es konkret darum geht, einen Anfang im Glauben. Das betrifft bestimmt nicht jeden von uns, aber vielleicht den einen oder anderen. Und deshalb dachten wir, wir machen das mal so ein bisschen wirklich zielgruppengerichtet für Anfänger im Glauben, eine Gottesdienstreihe. Wie fängt Glauben an? Nicht bei Kindern, sondern bei erwachsenen Menschen. Das ist das, womit wir uns beschäftigen. In der ersten Woche habe ich euch erzählt, wie der Apostel Paulus vom christlichen Glauben erzählt hat. Uns ist aufgefallen, dass seine Argumentation auf eine Frage hinausgelaufen ist. Und diese Frage ist, wer ist Jesus? Jetzt muss ich mir meinen Stöpsel holen. Zum Drücken. Wer ist Jesus? Das war so die erste Frage, die uns so vorgelegt worden ist. Also war er nur irgendein Provinzprediger? Oder war er womöglich doch mehr? Sohn Gottes steht ja im Raum. Das muss man nicht glauben als Anfänger im Glauben, nicht gleich sofort, aber die Frage, die muss man sich stellen und irgendwann beantworten. Und deshalb kann man die Frage auch noch persönlicher stellen. Wer ist Jesus für dich? Wer anfängt im Glauben, muss diese Frage für sich beantworten. Am vergangenen Sonntag haben wir uns in erster Linie mit einem Schlagwort beschäftigt, das im Zusammenhang mit dem Glauben früher oder später auf den Tisch kommt. Das Schlagwort heißt Sünde. Und wir haben gesehen, dass man Sünde nicht einfach Fehler nennen sollte. Es ist etwas viel Schlimmeres. Sünde zerstört Beziehungen. Und das Gute ist, dass Jesus nicht auf diesem Thema herumreitet, hier, du hast was falsch gemacht. Es geht ihm nicht darum, eine kaputte Beziehung noch weiter zu belasten. Im Gegenteil, Jesus geht es darum, dass unsere Beziehung zu Gott wieder heil wird. Aber das geht nur, wenn wir unsere eigene Sünde nicht beschönigen, sondern sie ehrlich eingestehen und um Vergebung bitten. Das ist ein wichtiger Startpunkt für Glaubenswege. Und heute knüpfen wir dort in gewisser Weise an. Die Überschrift ist heute etwas kryptisch, hinüber. Diese Doppeldeutigkeit, die in dem Wort steckt, die ist Absicht. Normalerweise benutzen wir das Wort ja, um irgendwie zu beschreiben, dass irgendwas überwunden wird, ne? Eine Distanz. Oder auch irgendein Graben. Ich gehe hinüber und dann bin ich dort. Umgangssprachlich verwenden wir das Wort auch noch ganz anders. Hinüber ist irgendwas, was kaputt ist. Wenn wir uns mit einem Anfang im christlichen Glauben beschäftigen, dann geht es tatsächlich um beides, um das Kaputte und um das Hinübergehen. Ihr werdet nachher verstehen, was ich meine. Jeder persönliche Glaubensweg, der hat irgendwo einen Anfang. Und auch jede große Glaubensrichtung hat einen Anfangspunkt. Das ist uns vielleicht gar nicht so bewusst, weil wir ja hineingeboren werden in eine Welt, in der Religion bereits vorhanden ist. Aber jede der großen Weltreligionen hat irgendwo einen Anfangspunkt. Und wenn man über den Anfang eines persönlichen Glaubens nachdenkt, dann wird es vielleicht auch nicht ganz unwichtig sein, diesen historischen Anfang mit in Betracht zu ziehen. Und das wollen wir heute mal so ein bisschen machen. Nun ist es interessanterweise so, dass sich drei große Weltreligionen auf den gleichen Anfangspunkt beziehen. Judentum, Christentum und Islam. Alle drei Religionen gehen davon aus, dass es einen Gott gibt, der die Welt geschaffen hat. Alle drei Religionen haben den gleichen Namen für den ersten Menschen, nämlich Adam. Und alle drei Religionen gehen auch davon aus, dass wir Menschen es irgendwie geschafft haben, Gottes gute Schöpfung durcheinander zu bringen und kaputt zu machen. Gott hat eine gute, perfekte Welt geschaffen und dann haben wir Menschen angefangen, uns einzumischen, eigene Entscheidungen zu treffen und von da an ging alles bergab. So ähnlich klingt das bei Juden und auch bei Moslems und eben auch bei Christen. Und wie schon gesagt, letzte Woche haben wir diesem Phänomen einen Namen gegeben. Sünde. Wir sind Sünder. Es liegt in unseren Genen zu sündigen. Es liegt in unseren Genen Dinge kaputt zu machen und auch die Beziehung mit Gott zu zerstören. Und am besten ist es, wenn wir das mal ganz ehrlich zugeben. Und jetzt ist die Frage, wie dieses Problem überwunden werden kann. Vielleicht nähern wir uns der Frage mal über ein Bild, so eine Vorstellung. Wir alle haben in diesen Tagen sicherlich in irgendeiner Form Bilder von den katastrophalen Folgen von Hurricane Harvey gesehen, ne, und den anderen Flutkatastrophen. Ne? Also da so ein paar Bilder mitgebracht. Hier. Bilder, Häuser unter Wasser, Autos unter Wasser, Menschen, die vom Wasser eingeschlossen sind. Was ist da nicht alles kaputt gegangen? Alles ist hinüber. Eine einzige Katastrophe. Und lasst uns das nicht vergessen, die Menschen, die darunter leiden, die davon betroffen sind, lasst uns für sie beten. Genauso eben die vom Monsun in Südasien betroffen sind, wo es ja noch viel schlimmer ist sogar. Oder auch denken wir weiter an die Menschen, die von den Kriegen in Syrien und im Irak betroffen sind. Die brauchen unser Gebet. So viel ist kaputt. Und das lässt niemanden gleichgültig. Und deshalb sieht man eben dann auch solche Bilder. Retter, die sich durchschlagen zu den Menschen, die in den Fluten gefangen sind. Armee, Katastrophenschutz, freiwillige Helfer, alle sind im Einsatz. Menschen werden mit Hubschraubern von Dächern gerettet oder mit Booten aus Häusern geholt. Helfer tragen Kinder und Erwachsene und auch Haustiere durch die Fluten. Ich habe gelesen von Reportern, die von der Katastrophe berichten wollten und am Ende selbst zu Helfern geworden sind, weil die Not so groß war. Im Internet kursiert ein Video von einer ganz langen Autoschlange, so Auto an Auto auf dem Weg nach Houston und an jedem Auto ein Anhänger mit einem Boot drauf. Die Menschen wollen helfen. Und das gilt überall, wo Katastrophen zuschlagen. Mitleid und Barmherzigkeit stecken eben auch irgendwie in unseren Genen. Dieses Bild können wir also nachvollziehen. Menschen, die gefangen sind in solch einem ungeheuren Chaos, wo alles kaputt und hinüber ist. Und Menschen, die sich nicht mehr selbst helfen können. Und bei solchen Bildern regt es sich in uns, wir wollen helfen. Und genau so, sagt die Bibel, geht es Gott. Ein Gott, der uns geschaffen hat, wird natürlich nicht weniger barmherzig sein als wir. Er will uns helfen und das sogar, obwohl unser Chaos von uns selbst fabriziert wurde. Anders als bei einem Hurricane oder bei einem Krieg, wo die Katastrophe übereinkommt und man gar nichts dagegen tun kann. Wir Menschen sind Sünder und wir schaffen es, unser Leben höchstpersönlich ins Chaos zu stürzen. Wie können wir Menschen aus unserem bildlichen Chaos befreit werden? Und jetzt interessanterweise erzählen alle drei Religionen von einem Ausweg aus dem Dilemma der Menschheit. Sie erzählen davon, dass Gott in irgendeiner Weise hinübergeht oder aus unserer Sicht herüberkommt, dass er diese Distanz überwindet, aus seiner Welt in unsere Welt tritt, in das Chaos hinein wartet, um etwas zu tun. Er nimmt sich der Menschheit und ihrer Probleme an. Und tatsächlich nennen alle drei Religionen den gleichen Namen, der am Anfang der Begegnung mit Gott steht, Abraham. Mit Abraham gibt es einen Neustart in der Beziehung zwischen Gott und Menschen. Die Bibel zeichnet ein ziemlich übles Bild von der Lage der Menschheit in jener Zeit. Und dabei ist es zunächst mal recht unerheblich, ob man das Bild, das die Bibel da zeichnet, als historisch akkurat ansehen möchte. Ein Anfänger im Glauben wird sich damit vielleicht schwer tun. Aber das macht nichts. Denn was die Bibel dann als Ausweg aus dem Dilemma beschreibt, das betrifft nicht nur die Menschen und ihren chaotischen Zustand damals, es gilt für jeden einzelnen Menschen. Es gibt Antworten auf die Fragen, die sich jeder stellt, der nach Gott sucht. Und deshalb lohnt es sich, dorthin zu hören. Auch wenn man noch nicht ganz überzeugt ist, dass das wirklich Wahrheit ist, was wir dort lesen. Na, und ihr kennt diese Fragen, sicherlich. Wenn es einen Gott gibt, wie stehe ich vor ihm da? Wie sieht er mich? Wie steht es um unsere Beziehung? Muss ich Angst vor ihm haben, weil ich ein Sünder bin? Kann ich jemals Frieden haben? Kann ich irgendwie Sicherheit haben? Die Bibel hat eine Antwort auf diese Fragen. Und von daher hören wir ruhig mal, wie die Bibel das Problem beschreibt. Also die Menschen haben die Welt ins Chaos gestürzt. Sie waren so schlimm, dass wir es gar nicht glauben können heute. Wir regen uns auf über Ungerechtigkeiten in der Welt. Die Ungerechtigkeit damals, die können wir uns nicht vorstellen. Es gab nur wenige Gebiete, wo es ein Rechtssystem gab. Nur an wenigen Stellen gab es eine Staatsmacht, die auch für die Einhaltung von Gesetzen sorgte. Die Starken haben sich durchgesetzt, die Reichen haben die Armen unterdrückt. Sklaverei war normal. Wer sich verschuldet hat, der war nicht mehr lange frei. Der war plötzlich, gehörte er irgendjemand anderem und wurde unterdrückt. Unterdrückung überall, Brutalität überall. Die Menschen lebten ihre Sünde aus und die Welt lag im Chaos. Das, was Gott so wunderbar geschaffen hatte, war hinüber. Kaputt gemacht von Sündern, die ihre eigene Sünde kaum bemerkten. Gott stand also vor diesem menschengemachten Chaos und musste eine Entscheidung treffen. Sollte er ein großes Defektschild über die Erde hängen, und sich anderen Projekten zuwenden? Sollte er sich angeekelt abwenden und die Menschen sich selbst überlassen? Oder sollte er sich aufmachen und hineinwarten in dieses Chaos und irgendwo anfangen aufzuräumen? Die drei großen Religionen bezeugen, dass Gott entschieden hat, in das Chaos der Menschheit hineinzusteigen, in irgendeiner Form. Gott kommt herüber aus seiner Welt und beruft sich einen Menschen, mit dem er einen Neuanfang macht. Und dieser Mensch ist Abraham. Und für drei große Weltreligionen ist Abraham der Anfangspunkt. Und weil alle drei Religionen ihren Anfang bei Abraham sehen, werden sie auch abrahamitische Religionen genannt. In der Bibel ist über Gottes Anfang mit Abraham Folgendes aufgeschrieben. Also so gegen Anfang des 19. Jahrhunderts vor Christus hat Gott in den Lauf der Menschheitsgeschichte eingegriffen und einen einzelnen Mann ausgewählt, um noch einmal einen Neustart zu machen. Und dieser Moment war der Anfangspunkt, von dem aus Gott die Probleme der Menschheit lösen wollte. Und interessant ist, dass Abraham eigentlich gar nicht so ein, so der große Held war, so vom Typ her, wie man das erwarten würde, ne? Irgend so ein ganz großer, der wirklich was drauf hat. Abraham war ziemlich normal, hat auch zum Teil wirklich blöd gehandelt, ne? Also, wenn man das sich mal so ein bisschen anschaut, zum Beispiel hat er aus Angst mehrmals seine Frau Sarah verleugnet. Die muss ziemlich schön gewesen sein und Abraham hat befürchtet, dass sie dem König gefallen könnte. Und dann hat er sich ausgemalt, also wenn der König ein Auge auf Sarah wirft, dann bin ich recht bald Geschichte und der wird mich umbringen, damit er meine Frau bekommt. Also hat er sich einen ganz genialen Plan ausgedacht. Und es ist interessanterweise genauso gekommen. Sarah ist aufgefallen, der König hat Interesse an ihr gefunden. Was macht Abraham? Oh, das ist nicht wirklich meine Frau, ist mehr so wie eine Schwester. Du kannst sie haben. Ich weiß nicht, bei solch einer Haltung hätte jeder Paartherapeut wirklich lange zu tun, um das Loyalitätsproblem zu lösen und aufzuarbeiten. Aber passt so ein Bild zu einem mutigen Gottesmann? Doch nicht wirklich, oder? Aber Abraham war so einer. Ein Feigling, der seine Frau einfach mal einem anderen Mann überlässt, aus lauter Angst. Ein Mensch mit Fehlern, so wie wir, ganz normal. So einen hat Gott sich ausgesucht. Irgendwo muss Gott halt anfangen. Also hat er diesen ganz normalen Mann ausgewählt und mit ihm einen Neuanfang gemacht. Und laut Bibel hat Gott Folgendes zu diesem Abraham gesagt. Das steht jetzt im 5. Buch Mose, Kapitel 12, ganz am Anfang. Der Herr sprach zu Abraham: Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Mit anderen Worten, verlass alles, was du kennst, lass alles hinter dir, alles, was du dir aufgebaut hast, deine ganzen Wurzeln, lass das alles zurück. Es ist, als wollte Gott Abraham isolieren, damit er etwas Neues starten kann. Er nimmt ihm alles Vertraute und schickt ihn in ein unbekanntes Abenteuer. Es ist ein kompletter Neuanfang für diesen Mann, aber es ist auch der Moment für einen kompletten Neuanfang mit der Menschheit. Und Abraham könnte fragen, warum ich? Er würde keine Antwort bekommen. Er ist nämlich nichts Besonderes. Gott musste einfach irgendwo anfangen. Und dann gibt Gott Abraham 3 Versprechen. Und ich weiß, für jemanden, der einen Anfang mit Gott sucht, ist das jetzt alles etwas sperrig, weil da soll einer Gottes Stimme hören. Und das alles soll irgendwie aufgeschrieben worden sein. Wer Glauben gefunden hat, für den ist das gar kein Problem, das hinzunehmen. Aber für einen, der Glauben sucht, vielleicht schon. Und das ist in Ordnung, wenn das jetzt noch ein bisschen viel ist für dich. Aber man darf hier also mit Skepsis zuhören. Aber du wirst mir zustimmen, dass das, was jetzt kommt, doch zumindest sehr interessant ist. Also Gott sagt laut Bibel zu Abraham, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Das ist das erste Versprechen. Und wisst ihr was? Das ist tatsächlich passiert. Das Volk Israel sagt, ja, dieses große Volk, das sind wir. Die arabischen Völker sagen, ha, diese großen Völker, das sind wir. Und es gibt da einen Streit, welches Volk denn jetzt damals gemeint war mit Gottes Zusage. Aber über eine Sache gibt es keinen Streit, dass von Abraham tatsächlich sogar mehrere Völker abstammen. Und dieses Versprechen, das Gott Abraham vor fast 4000 Jahren gegeben hat, das ist tatsächlich wahr geworden. Eines ist an diesem Versprechen sehr interessant. Gott fing in dem Moment ja eigentlich damit an, das Problem der Menschheit zu lösen. Sünde, Ungehorsam, alles Böse und so weiter. Er wollte das Chaos der Menschen in der Welt beseitigen. Er wollte anfangen, ein tiefsitzendes Problem zu lösen. Und Gott fängt an, indem er einen Menschen erwählt. Und zudem sagt er, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Das heißt, er erstmal muss aus dem eine größere Familie werden. Und dann kann da irgendwann ein größeres Volk draus werden. Abraham hätte eben an der Stelle einhaken können, ja, aber das wird aber wirklich richtig lange dauern. Und so ist es auch gewesen. Er hatte nämlich noch gar keine Kinder. Und er selbst war gar nicht mehr so richtig jung. Aber Abraham bleibt still und sagt nichts und hört weiter zu. Und dann hört er das zweite Versprechen. Ich werde dich segnen und deinen Namen groß machen. Also machen wir einen Test. Ja, kurz. Abraham, wer kannte das, bevor ich angefangen habe mit dieser Predigt? Wer kannte den Namen? Na kommt. Wer kannte den Namen? Traut euch ruhig. Genau, ich erwarte alle Hände oben. Ja, okay. Und das ist ja auch nicht ungewöhnlich, weil hier sitzen lauter gläubige Leute, die bestimmt auch mal in der Bibel lesen. Da kann man einfach erwarten, dass man diesen Namen schon mal gehört hat, dass man den schon mal kennt. Aber wie ist es mit diesem Namen? Kedor Laomer. Ich muss mal gucken, wie man den überhaupt ausspricht. Wer kennt den? 5, 6. Seht ihr, selbst gläubige Bibelleser bekommen hier Probleme. Dabei soll das ein ganz mächtiger König damals gewesen sein, in der Gegend, in die Abraham geschickt wurde, wo er da hinzog. Es gab ein bisschen Stress mit dem, aber diesen Namen kannte damals jeder von diesem König. Und auch dieser Name ist in der Bibel auch geschrieben. Aber er hat sich nicht in unser kollektives Gedächtnis versenkt. Da haben wir ihn nicht angelegt. Gott sagt zu einem Niemand, ich werde deinen Namen groß machen. Und er sagt zu einem mächtigen König, Pech gehabt. Und fast 4000 Jahre später, tausende Kilometer von dort entfernt, wo das passiert ist, wo dieser Mann gelebt hat, in einer völlig anderen Kultur, da sagen wir, Abraham, ja, den kenne ich. Und wie gesagt, diese Frage könnte man auch Juden und Moslems stellen und auch sie hätten schon von Abraham gehört. Gott hat sein Versprechen Abraham gegenüber gehalten. Er hat seinen Namen groß gemacht. Und das dritte Versprechen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Das ist jetzt ein wirklich großes Versprechen. Allen Völkern der Erde soll es besser gehen wegen dir, Abraham. Und die islamischen Völker würden wohl sagen, ja, das stimmt, wir stammen von Abraham ab und wir sind gesegnet. Und das jüdische Volk würde sagen, ja, wir sind Kinder Abrahams und wir haben diesen Segen erlebt. Wir waren eine große Nation und wir haben große Erfolge gehabt. Unsere Gelehrten haben die Welt verbessert und auch heute erleben wir diesen Segen in unserem Land. Und die Christen würden wohl sagen, das redet ganz klar von uns. Christliche Werte sind ein Segen für die Menschheit. Unsere Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, unsere Kinderheime und Missionsstationen, all das ist ein Segen für die ganze Welt. Im christlichen Abendland ist die freie Welt entstanden. Wo wir sind, geht es den Menschen gut. Da ist Segen. Gut, man kann darüber jetzt noch streiten, aber ich glaube, so ähnlich muss Gott das gemeint haben. Durch Abraham ist wirklich viel Gutes in die Welt gekommen. Sind das nicht interessante Aussagen? Auch wenn sie so uralt sind? Sie wurden vor vielen, vielen Jahren aufgeschrieben und haben sich doch bewahrheitet. Abraham hat in gewisser Weise die Welt verändert. Ein Mann, aber einer, der von Gott ausgesucht wurde. Aber das ist jetzt erst der geschichtliche Hintergrund. Noch interessanter wird es, wenn wir die persönliche Seite dieser Geschichte anschauen. Als Gott nämlich diesen Abraham auswählt, da hat er, wie gesagt, noch überhaupt gar keine Kinder. Und es bleibt auch noch lange Zeit so. Und irgendwann fällt Abraham das auf. Er bemerkt, dass sein ganzes Erbe eines Tages nicht seinen Nachkommen zufallen wird, sondern Eliezer, seinem Sklaven. Wie kann Abraham davon träumen, einmal Stammvater eines großen Volkes zu werden, wenn er nicht mal eigene Kinder hat? Nicht einen Sohn, nichts. Und deshalb betet er eines Abends, wie so viele das machen, wenn sie an ihre Grenzen kommen, wenn die Sorgen und Nöte sie übermannen. Und Gott reagiert auf dieses Gebet folgendermaßen. Jetzt springen wir zu Kapitel 15. Fangen bei Vers 4 an. Da sagt Gott, da erging das Wort des Herrn an ihn, an Abraham, und Gott sagt, nicht er, nicht Eliezer wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Also, Abraham, mach dir keine Sorgen, dein eigener Sohn wird dich beerben, nicht dein Hausverwalter. Und dann weiter, er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Also wenn man in einer Stadt wohnt mit viel Straßenbeleuchtung, dann kann man das vielleicht nicht sofort nachvollziehen. Wenn ich mal so unbedarft bei uns abends in den Himmel hochschaue, dann sehe ich vielleicht mal so 10, 12 Sterne. Gut, das ist schon eine Großfamilie, aber kein ganzes Volk. Aber bei Abraham gab es keine Straßenbeleuchtung. Und wenn der nachts in den Himmel hinaufschaute, dann sah der die Milchstraße. Und das war weiß vor Sternen. Die sind auch heute noch da. Also wenn ihr mal irgendwo hinfahrt, wo kein Licht ist, dann werdet ihr das auch sehen. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham wird da gestanden haben und einfach nur noch gesagt haben, wow. Gott sagt zu ihm, ich weiß, du hast heute noch keinen Sohn, du hast noch keinen Erben, aber du wirst eines Tages ein riesiges Volk sein. Es wird mehr Menschen geben, die von dir abstammen, als du dir jemals vorstellen kannst und als man jemals zählen kann. Und dann passiert etwas Erstaunliches. Und an dieser Stelle wird es persönlich für jeden von uns. Der Satz, der jetzt kommt, der ist recht kurz und man könnte glatt drüber hinweglesen. Und dabei ist er so dermaßen bedeutsam. 4000 Jahre hat dieser Satz überlebt. Festgehalten in einem Buch, das von Gläubigen gehütet wurde wie ihr eigener Augapfel. Und dieser Satz hat die Weltgeschichte verändert, denn er hat auch den christlichen Glauben maßgeblich geprägt. Und in diesem uralten Satz, da hören wir zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit festgehalten, wie aus Gottes Sicht die Beziehung zwischen Gott und Mensch aussehen soll. Könnt ihr euch vorstellen, warum dieser Satz so dermaßen wichtig ist für unser Verständnis vom Glauben und davon, wie Glauben anfängt? Da wird die Beziehung zwischen Gott und Mensch beschrieben. Man muss sich doch fragen, wie ein sterblicher Mensch, also so fehlerhaft, wie ich nun mal bin, mit all meiner Sünde, ich muss mich doch fragen, wie ich mit Gott in Beziehung treten kann. Und in diesem nächsten Satz definiert Gott die Bedingungen für die Beziehung zwischen ihm und mir. Und jeder Gottsucher hat sich diese Frage bestimmt schon gestellt. Es ist die Frage, die am Anfang jeder Suche nach Gott steht. Wie kann ich mit dem unsichtbaren Gott in Beziehung treten? Wie kann das gehen? An diesem Punkt übrigens gehen die drei Religionen, die ich so erwähnt habe, die sich auf Abraham beziehen, jetzt unterschiedliche Antworten. Und keine der Religionen hat es wirklich geschafft, diesen Satz in seiner Kürze einfach so hinzunehmen, wie er da steht. Sie alle haben in irgendeiner Form was hinzugetan. Und dieser Satz fällt hunderte von Jahren vor den 10 Geboten und vor dem Gesetz des Mose, etwa 2600 Jahre vor dem Islam und etwa 2000 Jahre vor Jesus. Und da sagt Gott das Folgende zu Abraham. Anders, nicht da sagt Gott das, sondern da passiert das Folgende. Abraham glaubte dem Herrn und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Abraham glaubte dem Herrn. Ich habe keine Kinder. Und ich werde Nachkommen haben, so viel wie die Sterne am Himmel. Okay. Ich glaube dir das. Ich vertraue dir. Und in diesem Moment, in diesem kurzen inneren Augenblick, in dem Glauben und Vertrauen entsteht, da rechnet Gott ihm diesen inneren Entschluss als Gerechtigkeit an. Das heißt, in diesem Augenblick geschieht das Wunder, dass Abraham vor Gott stehen kann. In diesem Augenblick entsteht Beziehung. Eine Beziehung zwischen einem ganz normalen Menschen, Abraham, und dem unsichtbaren, ewigen Gott. Es ist diese innere Haltung, die die Beziehung möglich macht. Ich vertraue dir. Ich glaube dir. Ein kurzer, entscheidender Augenblick und Gott antwortet darauf mit dem Geschenk, dass ich als ein gerecht gesprochener Mensch vor ihm stehen kann. Abraham, ich nehme dich an, weil du mir geglaubt und vertraut hast. Da ist alles vergessen, was Abraham falsch gemacht hat. Die Sache mit seiner Frau abgehakt. Die Versuche, selbst dafür zu sorgen, dass er Nachkommen bekommt mit einer Sklavin und so weiter. Vergessen. Der Glaube und das Vertrauen eines Augenblicks überwindet das Chaos dieses Menschen, Abraham. Und so ist es bei jedem Menschen. Vertrauen auf Gott bringt uns in Beziehung mit Gott. Das ist fast zu einfach, um wahr zu sein. Und vielleicht haben deshalb alle in irgendeiner Form irgendwas dazu hinzugefügt. Ich meine das gar nicht überheblich. Ich glaube, wir Menschen sind einfach so. Die Juden würden sagen, nein, um mit Gott eine Beziehung zu haben, musst du ein Jude sein. Nur wir sind Gottes auserwähltes Volk. Gott hat uns erwählt, um mit uns Beziehung zu haben. Und als dann 2000 Jahre später Jesus auftrat, da sagt sie zu ihm, wir brauchen dich gar nicht. Wir sind Juden, wir sind Abrahams Kinder. Wir haben schon eine Beziehung mit Gott. Das Einzige, was wichtig ist, das ist, von wem du abstammst. Und die Moslems, die würden wahrscheinlich sowas sagen, du musst an den einen wahren Gott glauben und du musst an die Propheten glauben und du musst Werke tun der Gerechtigkeit. Und am Ende deines Lebens, da werden alle deine guten Taten und alle deine bösen Taten gegeneinander abgewogen. Und dann wird Allah entscheiden, ob du vor ihm bestehen kannst. Gott wird es erst dann dort am Ende entscheiden. Und vorher kannst du nie sicher sein. Und selbst die Christen, bei denen die Sache mit dem Glauben ja so groß geschrieben wird, selbst die haben was dazu hinzugedichtet. Schon kurz nachdem Jesus die Erde verlassen hatte, da fingen die Christen an, darüber zu diskutieren. Die einen meinten, nein, jeder, der glauben will, der muss zuerst Jude werden. Und er muss das ganze jüdische Gesetz halten. Und andere sagten, nein, es reicht, wenn sie an Jesus glauben. Woraufhin wieder andere geantwortet haben, das kann gar nicht sein. Glauben ist viel zu schwierig und außerdem kann ja einfach jeder behaupten, dass er glaubt. Und weil es viel einfacher ist, irgendwelchen Regeln zu folgen, wurde auch bei den Christen immer mehr hinzugedichtet. Erst die Reformation, die hat die Sache mit dem schlichten Glauben wieder hervorgeholt. Sola fide, der Glaube allein genügt. Wie willst du jemals wissen, ob du genug getan hast? Wie kannst du dir sicher sein, ob du alle Regeln eingehalten hast? Kannst du überhaupt sicher sein, ob da nicht doch noch irgendetwas ist, was Gott gegen dich in der Hand haben könnte oder gegen dich haben könnte? Was gibt dir Sicherheit? Abstammung? Gute Taten? Welche Religion kann da schon Sicherheit vermitteln? Dabei hat Gott vor 4000 Jahren, bevor irgendeine dieser Religionen überhaupt entstanden war, das Geheimnis längst gelüftet. Und wenn man kann es kaum fassen, dass der allmächtige Gott die Sache dermaßen einfach gemacht hat. Es braucht tatsächlich nicht mehr als einfach nur Vertrauen. Und wenn wir da also auf dem Dach unseres halb untergegangenen Lebenshauses sitzen, ne, im Bild gesprochen, wenn wir da in unserem Chaos hocken, das wir womöglich auch noch selbst verschuldet haben, wenn wir bis zum Hals im Schlamassel stecken und merken, dass wir uns nicht mehr selbst retten können. Und wenn wir dann fragen, ob wir überhaupt noch ein Recht haben, um Hilfe zu rufen. Wenn wir da hocken und erkannt haben, es ist alles hinüber. Dann kommt der große, allmächtige Gott durch all das Chaos zu uns herüber und wird zu unserem Retter. Und er sagt, vertrau mir einfach. Willst du das tun? Willst du mir vertrauen? Willst du das tun, was Abraham getan hat? Willst du sagen, ich finde es wirklich schwer, das zu glauben? Es spricht so viel dagegen. Aber heute will ich darauf vertrauen, dass das, was du sagst, wahr ist. Heute will ich diesen einen Schritt machen. Heute will ich dir vertrauen. Wirst du das sagen? Diese ganzen Gedanken führen uns zu einer Frage. Zu dieser. Was wäre, wenn der Anfang für eine Beziehung mit Gott einfach nur Vertrauen ist? Was wäre, wenn diese Geschichte von Abraham wahr wäre, dass Gott aus seiner perfekten Welt herüberkommt in das Chaos unserer Welt und exemplarisch einen Menschen herauspickt, mit dem er in Beziehung tritt, und dass die einzige Bedingung, die er für diese Beziehung stellt, nichts anderes ist als Vertrauen? Wahrscheinlich ist es gar nicht so leicht, das zu glauben, wenn man anfängt, sich damit zu befassen. Wahrscheinlich habt ihr schon so viel anderes gehört. Wahrscheinlich habt ihr auch schon so oft anderes erlebt. Es gibt's halt nicht oft, bedingungslos geliebt zu werden. Einfach so, auf Basis von Vertrauen. In der Schule erleben wir es nicht so und auch an der Arbeit nicht. Noch, selbst sogar in der Kirche erleben wir es irgendwie oft anders. Aber wenn wir zurückgehen in die Zeit vor dem Islam und vor dem Judentum und vor dem Christentum, wenn wir zurückgehen zu dem einen Mann, auf den sich diese drei Religionen alle beziehen, dann hören wir nur diese eine Aussage von Gott. Ich erkläre dich für gerecht, weil du mir vertraut hast. Was wäre, wenn das alles wäre? Was wäre, wenn der Anfang im Glauben nicht mehr brauchen würde als eben das Vertrauen? Diese Frage, die lasse ich heute einmal mit euch gehen. Ich möchte noch beten. Vater, danke, dass du diesen uralten Text für uns bewahrt hast. Danke, dass du uns diesen einfachen Ausweg aus unserem Chaos, aus unserer Not gezeigt hast. Vertrauen. Danke, dass nichts anderes nötig ist als das. Und jetzt bitte ich für die, die einen Anfang im Glauben machen wollen, begegne du ihnen so, dass sie dir diese Antwort tatsächlich geben können. Ich vertraue dir. Amen.